Es läuft schon. Es läuft.
Unsere erste Folge.
Unsere erste Folge. Wir wissen noch nicht genau, wovon es die erste Folge wird oder ob es überhaupt man es erste Folge nennen kann.
Na, man kann es erste Folge nennen. Das
Aber wenn
heißt,
es nur eine gibt, dann ist es ja die Folge. Vielleicht ist das ja eine
nein,
Folge.
aber die erste Folge gibt es natürlich noch nur einmal, wie überall, von unserem Meisterwarnungs-Podcast.
Jetzt haben wir den Namen schon verraten. Wissen wir
Den
den
haben.
schon? Meisterwarnung?
Du bist damit einverstanden?
Ja, finde ich gut.
Ja, und du kannst die Unterschrift dazu machen.
Weiß so ein Cockpit-Chroniken.
Meister war noch Cockpit-Chroniken, finde ich geil.
Ja, finde ich
Sehr
auch gut.
gute
Da haben wir
Idee.
lange drüber philosophiert. Da haben wir lange drüber philosophiert. Und jetzt sind wir dabei geblieben. Meisterwarnung.
Meisterwarnung, woher kommt's?
Master Caution. Ja.
Wie geil.
Master
Daher auch
Caution.
das schöne Logo, was wir gefunden haben, was
Richtig.
gebastelt haben.
Und für wer nicht weiß, die Meisterwarnung, die Master Caution, wo das herkommt, der wird es in dieser Episode in Spielfilmlänge oder in den nächsten Episoden, wenn es noch mehr gibt, kennenlernen.
Ja, vielleicht wissen es auch ein paar Leute, die uns folgen.
Wer folgt denn uns jetzt? Null Leute?
Naja, aber besser als keiner.
Ach so, na zwei auf jeden Fall, also
Ja,
du und ich.
wir gucken schon mal. Und den anderen, die noch nicht dabei sind, den empfehlen wir es auf alle Fälle.
Richtig, das ist ja auch ein Unikat, so dieser erste Podcast. Eigentlich wollten wir technisch einsteigen.
Ja, es geht halt um Fliegerei.
Es geht um Fliegerei. Wir haben für uns eigentlich die Idee, wir haben den ganzen Podcast ja vorhin schon mal draußen hier
Ja.
im Hotel in Afrika, im sonnigen Afrika bei 25 Grad
Stimmt.
aufgenommen und dann festgestellt, dass Mike eigentlich auf Aufnahme drücken können.
Ja, mit Aufnahmen, mit richtig aufnehmen ist besser,
Mit
damit
richtig
es
aufnehmen ist besser.
läuft.
Und wir haben über Landungen geredet.
Ja.
Gerade du hast ein paar interessante Fragen gestellt. Du bist übrigens
Ja.
der Tobi.
Genau. Und du bist der Stefan.
Stefan, ja.
Und wir beide sind flugbegeistert.
Ja.
Stefan mit einer ATPL und einem großen Flieger. Ich habe eine PPL.
Und Propeller im
Und
Garten.
einen Propeller im Garten. Na gut, das kommt in einer späteren Folge. Aber wir wollen über die reale Fliegerei reden, auf alle Fälle.
Ja.
Und ja, genau, da war die Frage, vorhin hat man die Frage, wie das eigentlich ist. Stefan ist noch nicht lange Kapitän. Und wie das eigentlich ist, wenn er jetzt neben dem FO sitzt und der FO zuzeitig abfängt und lange flotet mit dem
Meinst du, wenn ich
Flieger.
gerade mal nicht schlafe?
Wenn du gerade mal nicht schläfst, was macht ein Kapitän sonst so?
Ja,
Das weiß man, oder?
er schläft nur.
Ja.
Und der FO das ist ja ganz schlimm. Du hast ja gerade gesagt, und wir haben es ja auch verraten, ich bin Kapitän auf einem Verkehrsflugzeug 737. Und das bin ich noch nicht so lang. Und ich habe mich früher immer darüber aufgeregt, wenn wir die FOs, die Kapitäne als Flap Operator bezeichnet haben. Das finde ich ja ganz schlimm. Und jetzt muss man aber sagen, dass wenn man jetzt ein paar hundert Stunden als Kapitän gesammelt hat, dass man vor allem merkt, dass so wie man selber früher war als FO, nicht jeder, mit dem man jetzt fliegt, ist. Das heißt, den eigenen Anspruch besonders gut oder vielleicht heute mal einen schlechten Tag zu haben, obwohl das jetzt kein Anspruch ist. Die Standardisierung in der Luftfahrt ist extrem hoch, aber dennoch gibt es Unterschiede. Und deswegen ja auch deine Frage.
Ja, na, ich glaube, das war so vorhin das, was mir durch den Kopf ging, weil ich glaube, beim Landen kann man so die meisten Fehler machen, glaube ich. Beim Start, da ist alles ziemlich gut, da hast du alles berechnet, gibst Gas und es geht irgendwie los.
Was, wenn du aber einen Triebwerksschaden hast
Aber da
oder
kannst du Listen abarbeiten. Wenn du zu hoch
wenn du
abfängst,
aber falsch
gibt
das
es
Ruder
keinen.
betätigst?
Ja, gut.
Ja.
Okay, gib dir
Aber
mal
beim
was.
zu hohen Abfang, ja, wir können gerne mal dabei bleiben. Das ist ja ganz interessante Frage. Was passiert, wenn wir zu hoch abfangen? Das heißt, man will eine besonders sanfte Landung machen. Die Partnerin, der Partner sitzt hinten drin, ein guter Freund sitzt hinten drin. Man sagt, jetzt äst mal das Ding hier runter. Man hat die Butter schon am Hauptfahrwerk ausgelegt. Vorher hat man die Räder schon ein bisschen mit der guten Kerrygold eingerieben und denkt sich, jetzt wird es eine besonders sanfte Landung. Man fängt zu früh ab. Und was ist das Risiko beim zu frühen Abfangen?
Na, das Risiko ist erstmal, also die Bahn wird halt immer kürzer.
Ja, genau. Also die Bahn wird ja nicht kürzer. Die Bahn ist ja eigentlich gleich
Da
lang.
ist
Die kann ja
gleich
nichts
lang.
dafür, dass du blöd landest.
Aber du hast, also am Ende wird die Landestrecke halt kürzer, weil die Bahn natürlich hinten raus die nächsten Antennen hat.
Und da sind wir bei einem, ja gut, die Antennen,
Und da möchtest du nicht reinrollen.
aber das ist ja genau der Punkt. Und da hast du einen guten Begriff eingeworfen. Die verfügbare Landestrecke, die LDA, die Landing Distance Available, die wird kürzer. Aber die LDA ist ja vorher vorgegeben. Sprich, alle Landestreckenberechnungen machst du mit der Landing Distance Available. Und die Landing Distance Available ist kalkuliert mit, nochmal so am Rand, mit 98% VREF über das Threshold. Mit einem Gleitweg bis in die Touchdown Zone. Und wenn du den jetzt durch einen besonders langen Float verlängerst, stimmt deine Landeberechnung nicht.
Und die Touchdown-Zone ist quasi der breite weiße Strich, den man da immer sieht.
Das sind die Blocks, das ist, da sollten wir landen. Die Touchdown Zone selber ist länger und die ist auch normiert, aber die kann auch bei besonders, ich glaube, in SADA ist das, kann die auch Non-Standard sein oder ein South End. Aber normalerweise schon fix. Und wenn du jetzt floatest, 2 Sekunden Float, vielleicht 100 Meter weiter, hast du 100 Meter weniger Landing Distance available. Aber das ist ja nicht das Risiko.
Das Risiko ist, du musst halt dann stärker bremsen. Mehr vielleicht als berechnet.
Ja,
Du
wenn
hast
du
dann,
stärker bremsen kannst.
wenn du stärker bremsen kannst, das stimmt.
Was, wenn jetzt Runway Condition Medium to Poor ist? Sprich, wir können gar nicht stärker bremsen, weil das ABS der einzelnen, der Fahr des Fahrwerks greift. Dann ist Schluss. Dann rollst du drüber raus. Das Risiko ist also nicht, dass du vielleicht einfach länger floatest, sondern das Risiko ist, dass die verfügbare Landestrecke mit den aktuellen Wetterbedingungen nicht mehr ausreicht. Und was ist aber, wenn du zum Beispiel zu langsam bist und in 2 Metern Höhe deutlich unter die VREF sinkst?
Fällt er einfach runter. Irgendwann.
Ist das ein Risiko? Ist das ein.
Erstmal, also erstmal nicht. Eventuell ist das, also ist der Rums zu stark. Und danach muss man mal kontrollieren, ob alles noch funktioniert,
Na, hard
fühlt sich.
ending, ja.
Aber eigentlich kann da nicht viel passieren, weil du bist ja auch schon langsam genug, eigentlich zu langsam,
Ja.
so dass die Strecke eventuell ausreicht. In dem Moment kannst du ja wahrscheinlich eh nicht mehr berechnen. Also, oder machst du nicht.
Nee, das ist zu spät, ja. Genau. Also das Risiko ist aber jetzt auch nicht das Runterfallen, sondern und die harte Landung vielleicht, sondern da passiert nichts, sondern die zur Verfügung stehende Landestrecke. Und was passiert aber, wenn du stärker bremsen musst und wir sind jetzt hier in Marrakesch, wir haben einen 4-Sektoren-Tag und 45 Grad.
Na, die Bremsen werden sowieso sehr heiß, wenn
Ja.
du das meinst. Also
Sprich, ja.
irgendwann kannst du eben dann einfach nicht mehr starten,
Ja, du kannst
weil
schon starten, aber du
weil
kannst den Start nicht abbrechen.
ja.
Ja, also die Risiken und die Wichtigkeit so einer Landestreckenberechnung, die wird von den Fluggästen nicht gesehen. Die freuen sich über eine sanfte Landung. Da gibt es ein ganz interessantes Beispiel. Da ist eine, war das mal wieder eine Air France oder war das eine Lufthansa in Kanada, bei Starkregen super sanft gelandet. Du hörst die Passagiere auf dem Stimmrekorder noch klatschen und dann rutschen sie aber die Bahn drüber raus, weil sie nicht mehr bremsen konnten.
Von dem habe ich nichts.
Ja, das ist schon ein paar Jahre her. Und ich
Ich glaube, bloß in
glaube,
Russland war irgendwas, glaube ich, eine Aeroflot vor vielen, vielen Jahren,
ja.
wo der Flieger nicht gemerkt hat, dass er unten ist.
Ja, das
Weil
kann
das
auch
ABS
passieren.
irgendwie nicht, oder irgendwas mit den Rädern, die haben nicht so schnell gedreht, wie
Kein,
sie drehen mussten,
wenn
oder
du zu
irgendwas war.
sanft landest, kann es passieren, dass du wie beim Auto Aquaplaning hast,
Ja.
dass die Räder nicht anfangen zu drehen, sondern drüber rutschen und dass du keinen Wheelspin-up hast, dass der Flieger nicht erkennt, dass er am Boden ist, die Speedbrakes unter Umständen nicht ausfahren, weil die Gearstruts nicht kompressen, weil natürlich das Gewicht, also die Aerodynamik des Fliegers ist ja noch verfügbar. Die Speedbrakes sind nicht ausgefahren, wir haben Strömung anliegen. Das heißt, der Flieger, der vielleicht 62 Tonnen bei der Landung wiegt, wiegt ja nicht 62 Tonnen, weil die Flügel natürlich noch den in der Luft halten. Und das ist kreuzgefährlich. Und deswegen ist es wichtig, eine, wie Boeing das auch vorschreibt, positive Landung zu haben und keine sanfte Landung. Und das, ja, ist das eine, aber natürlich auch die Tail Clearance ist so ein Problem.
Wegen Tailstrike
Wegen
bist du dann,
Tailstrike.
ja.
Ja. Bei einer ungefähren Pitch Attitude von 6 bis 7 Grad, bei einer 800, 737-800 hast du einen Tailstrike beim Landen, wenn du zu lange
Ja.
floatest und flairst.
Und gibt es da so eine Warnung vorher? Also hat die so
Eine
eine T
Meisterwarnung?
eine Meisterwarnung
Meisterwarnung?
für Tailstrike? Also
Nein,
irgendwie,
nein.
nee, gibt's sowas eigentlich?
Ja, gibt's. Es gibt bestimmte 737, die sind mit einem Warnsystem ausgestattet, aber es gibt in Tail Strike oder Tail Skid Indicator. Das ist aber natürlich, Tail Strike Indicator, das ist natürlich eher für den Start relevant, wenn du nächsten Start machst und beim nächsten Walkaround des Fliegers siehst du, wenn hinten da was abgeschabt ist, dass du vielleicht einen Tail Strike hattest. Aber bei der Landung ist ein Tail Strike meistens mit deutlich mehr Schaden verbunden. Hatte doch letztens auch wieder eine Air France, war eine A350, glaube ich, die es geschafft haben. Ja, da gibt es auch einige Videos dazu oder Bilder im Nachhinein. Ich glaube, der Flieger ist ziemlich kaputt.
Ja, der Wald hat das Druckschutz, ist ja da drüber, oder? Ist das, also
Ja, das, ja.
was so aussieht wie so ein Schirm
Ja, genau,
immer.
ja, genau.
Ich glaube, wenn das kaputt geht, ist es ein bisschen ungünstig.
Genau, deswegen beim Suspected Tail Strike darfst du auch die Kabine nicht pressurizen. Das heißt, die Kabine muss drucklos bleiben, wenn es nach dem Start ist.
Wie hoch kannst du da noch fliegen?
Wann kommen die Sauerstoffmasken raus?
10.000 Fuß
Ja,
wahrscheinlich.
also da kommen sie nicht raus, aber tatsächlich sagt Boeing, dass du unter 10.000 Fuß bleiben sollst, also eigentlich darf die Kabine gar nicht mit Druck beaufschlagt werden, aber das passiert natürlich automatisch. In dem Moment, wo ich Toga drückt beim Start, hast du schon 0,125 PSI, dass es ein bisschen angenehmer ist für die Passagiere beim Start. Aber tatsächlich musst du, darfst du die Kabine nicht mit Druck beaufschlagen und da musst du auch wieder landen. Auch wenn der Flughafen sagt, wir haben keine Marker gefunden, aber wenn du einen suspected Tail Strike hast, ist Landed Near Suitable Airport, ist tatsächlich ein Teil der Checkliste, die du liest. Gibt auch eine Checkliste im QRH. Ja, und das alles sind Gefahren mit einer Butterlandung. Deswegen bin ich da kein Freund
Und
von.
sag mal, und wie ist es als Kapitän? Du beobachtest den FO, der Pilot Flying ist, und da bei der Landung, beim Anflug, irgendwas versaut, zu langsam wird, zu hoch abfängt. Haust du dem auf die Hand und startest zur Not durch,
Also
oder wie regelt man das
wenn er zu
eigentlich?
langsam ist, oh, kannst du immer Speed sagen. Da gibt es ja ganz kurze, prägnante Caller, Check Speed. Ne? Und kennst du das Video? Speed checked, Terrain checked, Syncrane checked, wo die da wo waren das in Paro
Ach
landen da?
genau, ja, wo der so einschlägt.
Ja, Bank Ankle
Ja.
checked. Und das ist tatsächlich was du sagen kannst. Wenn das jetzt im Flair passiert und du merkst, okay, der hat jetzt bei 50 Fuß abgefangen, das Gas steht noch drin, der kommt nicht runter, dann kannst du natürlich nach eigenem Ermessen, wenn die Bahn 4000 Meter lang ist in Frankfurt und du weißt, du hast 60 Tonnen, du brauchst 2200 Meter in etwa, dann kannst du natürlich schon noch sagen, okay, gut, eventuell landen wir. Wir halten also die Landing Attitude bei und landen. Du kannst aber natürlich die Kontrolle übernehmen und du kannst natürlich einfach sagen, go around. In dem Moment, wo einer von den Piloten vorne oder Pilotinnen go around ruft, wird auch nicht diskutiert. Da wird Toga gedrückt und der go around wird so abgeflogen und da kann man sich vielleicht danach nochmal drüber fragen, war das jetzt richtig? Und meistens, vielleicht war es nur ein Bauchgefühl, aber meistens ist einfach das Durchstarten, nochmal neu anfangen, die ganze Bahn zu haben und einfach den Anflug sauber nochmal neu zu planen, ist am Ende die bessere Variante. Selbst wenn sich einer
Ja.
nur unwohl fühlt und das vielleicht einfach nur ein Furz war, der quer lag und sagte, go around. Ja, das ist immer die sichere Variante.
Weil ich weiß nicht, ob man kann man das, also ich kenne ja so Cessna, Piper und paar ältere Flieger noch. Da hast du ja wie das bremst du weg. Da setzt du irgendwie mit so wenig Geschwindigkeit auf, das kannst du irgendwie einschätzen.
Ja, aber
Ist ja
eigentlich darfst
so.
du es nicht einschätzen, auch nicht mit der Cessna Piper.
Nee, aber du, also sag mal, wir hatten damals wo ich angefangen habe mit fliegende 3000 Meter Grasbahn.
Ja.
Da
Ja, aber
hast du so,
darfst du es oder machst du es?
na, du machst es.
Richtig, aber darfst du es? Wenn das
Du darfst
LBA
es,
fragt
nee, du hast
oder
es,
kommt und sagt,
nee, du
mach
hast es
mal,
berechnet,
zeig mir,
natürlich.
genau, zeig mir deine Vorbereitung. Und warum passiert in der privaten Fliegerei viel mehr als
Ja, weil du es natürlich oft nicht berechnest, viele
genau,
Dinge.
Complacency, Nachlässigkeit. Ja. Und
Aber ich glaube, trotzdem kannst du es bei so einem 60-Tonnen-Flieger oder über 60 Tonnen einfach nicht mehr einschätzen, die Strecke, glaube ich, weil die Geschwindigkeiten höher sind. Und dadurch die Zeit,
die
oder?
gesamten Umweltfaktoren, nicht nur die Geschwindigkeit, die gesamten Umweltfaktoren, der Bahnzustand, Upslope, Downslope von der Bahn, Windverhältnisse, hast du 10, 15 Knoten Rückenwind? Vielleicht musst du mit 15 Knoten Rückenwind einfach landen, weil es keinen anderen Anflug auf die andere Bahn gibt. Und das kannst du nicht einschätzen. Deswegen machst du vor jedem Anflug machst du eine Landestreckenberechnung.
Also klar, in der professionellen Fliegerei sowieso, oder?
Ja, genau. Und das kann, wie gesagt, das kannst du nicht einfach nicht machen. Und diese Complacency wie in der Privatfliegerei gibt es bei uns in der großen Fliegerei nicht, weil das verstehen ja, also klar sind wir zu zweit von einem Cockpit, aber wir reden ja auch nicht über 189 Menschen hinten drin, sondern wir reden über 189 Menschen mit Familien, mit Verwandten. Und wenn du einen Fehler von machst, dann beeinflusst du nicht in Anführungsstrichen nur die Passagiere und die Besatzung des aktuellen Fluges, sondern natürlich auch alle Bekannten und Verwandten. Und das ist halt einfach kein Spaß. Und das heißt nicht, dass man nicht einen schönen Tag haben kann und auch mal lachen kann im Cockpit. Aber so eine Sachen werden einfach immer berechnet. Also schon alleine auch wegen der Brake Cooling Time. Wenn wir 25 Minuten in 30, 35 Minuten Turnaround haben, wo der Flieger in 25 oder 30 Minuten eben wieder abflugbereit sein muss und wir keine Berechnung gemacht haben, wie warm die Bremsen sind, und dann aber wir einen Stotterbruch haben, könnte es zu Problemen kommen.
Ja, und wenn du landest und irgendwie Autobrake 2 berechnet hast und dann doch denkst, du bremst, also überbremst das und rollst doch lieber einen eher raus, hättest du ja eigentlich auch heißere Bremsen als vorher berechnet.
Das ist eigentlich ein guter Punkt, denn wenn du manuell überbremst, dann kannst du eigentlich die Performance-Berechnung nur, da gibt es einen Punkt für Max Manual nehmen, weil du weißt ja nicht, wie stark du gebremst hast. Ne? Also das manuelle Überbremsen ist eine gefährliche Sache, wenn es darum geht, die Kühlungszeit der Bremsen zu
Ja.
beurteilen. Absolut.
Ich kann
Also
mir vorstellen, wenn du siehst da vorne die nächste Ausfahrt, weißt du, und
ja,
sagst dann, ja, das schaffen wir.
das schaffen
Könnte ich
wir.
mir schon
Ja,
vorstellen.
wir schaffen das.
Oder?
Ja, wenn es
Oder
der letzte,
gibt's das nicht?
doch, das gibt's schon, aber sowas macht man dann vielleicht am letzten Flug des Tages, wo du weißt, der Flieger steht jetzt die ganze Nacht. So, an sich schon. Aber deine Frage, die eingängliche Frage zu beantworten, was du machst mit dem FO, du rufst Go-Around, du übernimmst die Kontrolle oder aber du unterstützt, das ist ja das Schöne bei unserer Boeing, du siehst ja, was der Kollege neben dir macht. Ne? Also wenn er da rumrührt, als würde er gerade Spätzle
Ja, so
zubereiten.
Widerstand erzeugen
Und
nämlich.
dann weißt du vielleicht schon, dass du den Anflug dann einfach auch machst. Also das ist, wir haben ja im Flieger, eigentlich schauen wir immer nach vorn. Und wir haben ja auch das Problem, also gerade beim CRM, wenn wir zusammenarbeiten, dass die Kommunikation, also die Sprache, eigentlich das einzige Mittel ist, was wir haben, um uns auszudrücken. Aber in unserem normalen Sprachgebrauch, wie ich jetzt mit dir rede und ich gestikuliere und jetzt kurz lache, weil du
Ja.
weißt, was jetzt gleich kommt, sind ja 70% der Kommunikation ist ja nicht verbal. Und das heißt, wenn du jetzt die Augen rollst, weil der Kollege neben dir, ob kann Kapitän oder FO sein, jetzt richtig Mist macht, das Augenrollen wird er wahrscheinlich nicht sehen. Aber man kann natürlich schon auch mal jemanden so ein Side-Eye geben und dadurch kurz, was du damit machst, ist ja auch einen Handlungsfluss unterbrechen. Du regst nochmal zum Nachdenken an. Gerade
Ja.
wenn Leute die Tendenz vielleicht haben zu rushen, zu schnell zu arbeiten, kannst du mit einem kurzen Blick und einem Innehalten, kannst du Zeit gewinnen. Das habe ich schon bei Briefings gemacht. Das habe ich sowohl bei Kabinenbesatzung als auch bei den Kollegen, der neben mir sitzt, getan. Weil wir erwarten ja immer, dass die Kabinenbesatzung mit zuhört. Aber wenn der Co-Pilot neben mir während des Briefings am Handy ist und wenn er nur das Wetter checkt, vermitteln wir der Kabinenbesatzung, dass die auch am Handy sein können. Die wissen natürlich nicht, dass wir das Wetter schon geprüft haben, dass der jetzt vielleicht am Handy sein kann, weil er weiß, was ich der Kabinenbesatzung jetzt mitteile. Aber wir geben denen damit eigentlich einen falschen Start in den Tag. Einer ist am Handy kurz beim Briefing und das mache ich nicht. Und wenn ich sehe, dass jemand am Handy ist oder kurz vielleicht in einer anderen Sprache mit den Kollegen redet, dann warte ich einfach kurz. Und da gab es auch schon Momente, wo ich 10 Sekunden einfach still war. Jeder hat gewusst, jetzt wird's gleich unangenehm. Und der Kollege ist einfach 10 Sekunden am Handy, bis er gemerkt hat, dass ich aufgehört habe zu reden.
Ja,
Ne?
ich glaube, das ist ein guter Trick, das so zu machen.
Und wie holt man den Kollegen wieder ab? Weil der fühlt sich natürlich dann vielleicht nicht so gut. Du holst den Kollegen dann wieder ab, indem du einfach sagst, pass auf, das war jetzt gar nicht deinetwegen. Ich finde es nicht in Ordnung, dass du am Handy bist. Aber das war auch, um den Kollegen in der Kabine zu zeigen, dass die auch Teil der Crew sind und dass wir alle die gleichen Rechte und Pflichten haben. Dass es nicht darum geht, den Kaffee ordnungsgemäß für die Passagiere vorzubereiten, sondern es geht darum, für den Verlauf des Tages zu wissen, was kommt. Haben wir an dem Flughafen eine Airbridge? Haben wir an dem Flughafen, warum ist eine Airbridge relevant? Weil dann nur vorn ausgestiegen wird. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt aus irgendeinem Grund von die Cargo Door, war bei mir letzte Woche, war von die Cargo Door kaputt, ne? Die ist ja ultra schwer. Da gibt es so einen Mechanismus, die hochhält. Und da müssen die 60 Gepäckstücke, 700 Kilo hinten einladen. Wenn du jetzt noch dazu eine Airbridge hast, hast du eigentlich schon Recipe for Disaster so ein bisschen, wenn die Kabine nicht aufpasst und von die ersten 20 Leute rauslässt
Rauslässt
und
und
dann
hinten das Gewicht schon drin ist.
und hinten hast du noch 50 Leute stehen.
Gibt's auch schöne Fotos.
Ja, und dann kann die, da kann der Flieger nach hinten umkippen,
Ja.
ne? Und ich glaube, ich, meine Zunge ist so trocken. Ich glaube, ich muss mal hier nachmünzen. Wir sind ja hier mobil unterwegs und wir reden jetzt hier ganz viel, wir reden ja hier ganz viel über Technik. Scheiße. Jetzt sind beide offen. Hört ihr das?
Ich glaube, das war nicht zu überhören.
Jetzt bräuchten wir, jetzt brauchen wir hier CRM, Problemlösung.
Ich stelle das mal hier raus.
Und ihr hört jetzt hier die Geräuschkulisse dieses Hotels hier in Marrakesch. Ich glaube, die lassen wir jetzt mal abdampfen.
Besser ist.
Die lassen, und wir deeskalieren die Situation.
Aber ich glaube, da fällt mir gerade eine Frage dazu ein. Das da
Ja.
können wir gleich weitermachen. Weil so ein FO, ne, mit 100 Stunden,
Ja.
der kann ja bestimmt, oder machen die ähnliche Fehler, würdest du sagen, dass das auf dieselben, oder Fehler, also auf dieselben Dinge sind, die dir so auffallen, die nicht funktionieren?
Oh, das ist eine super gute Frage, aber das ist auch ein ganz weites Feld. Um das zu beantworten, vielleicht stellen wir uns einfach mal kurz vor. Was machen wir? Wir haben es ja kurz umrissen, aber was
Ja.
wollen wir mit dem Podcast
Ja,
eigentlich
stimmt, das wäre
erreichen?
jetzt auch ein guter Punkt.
Ja, wir haben jetzt unser kleines Netflix-Intro. Jetzt haben wir so
Ja.
ein retardierendes Moment, was ich hier mit dem Öffnen eines Bieres untermale.
Ja.
Und
Ja, was haben wir vor? Wir wollen reden über die Fliegerei
Ja, wir wollen
und
reden über die
über
Fliegerei, aber warum machen wir einen
Technik.
Podcast?
Ja, weil wir das können.
Ja, ne, wir können es ja noch nicht, ne?
Nee,
Also die
also.
Qualität ist ja, also vielleicht hört man es ja auch aus unserer Stimme raus und vielleicht kennt uns ja auch jemand, aber es ist ja nicht so, dass wir ganz neu sind in dem Vermitteln von Wissen.
Ja, wir machen in YouTube-Kanal und auf Twitch sind wir hin und wieder zum
Ja.
Streamen. Flugsimulator-Stream, Boeing 737.
Genau.
Und eigentlich, um das den anderen zu vermitteln, wie das eigentlich in der realen Fliegerei so geht.
Und in der Flugsimulator-Welt haben wir das versucht, euch beizubringen. Und das ist eigentlich noch ziemlich gut gelaufen. Das Projekt ist durch Corona entstanden. Aber jetzt bin ich hier in Marrakesch stationiert und wir können nicht mehr streamen aktuell. Und da das ganze Equipment hier nicht vorhanden ist, muss man was anderes uns suchen.
Podcast.
Podcast. Weil woran erkennst du, dass jemand Pilot ist?
Er wird es dir erzählen.
Ja. Und wir können ja nicht ohne irgendwie Wissen zu vermitteln. Ja, und das machen wir jetzt hier. Wir versuchen es.
Ja, und ich glaube, also was ich so spannend finde, ist halt diese ganze technische Sache an so einer Boeing. Also ich mag Boeing, seitdem ich Kind bin.
Ja.
Eigentlich eher so die Älteren, also die noch mit Uhren im Cockpit, die man nicht mehr so leicht kriegt. Die gibt es ja kaum noch. Aber ich finde es halt einfach spannend, so ein bisschen rauszukriegen. Bei mir hat es halt zum ATPL nie gereicht. So, ich bin
Ja.
halt dann irgendwann Musiker geworden, jetzt bin ich beim Film, verdiene dort meinen Unterhalt.
Nee, den Unterhalt,
Nee,
den musst du ja abgeben.
den muss ich abgeben. Und finde es halt einfach spannend, wie das geht.
Ja.
Und dass es überhaupt funktioniert, dass so eine Maschine
Ja.
189 Leute transportiert.
Ja.
Und es, ja, ich finde das cool.
Aber
Aber es
warum
gibt ja,
machen
es
wir
ist ja wie
das
so ein
jetzt hier?
Virus.
Erstens, wir machen das jetzt hier, weil wir euch Wissen vermitteln wollen, aber weil wir im Gegensatz zu YouTube und Twitch hier mehr über die reale Fliegerei reden können.
Ja.
Und
Ja, und vor allem, was dir auch so passiert. Ich meine, du bist jetzt seit also einem halben, dreiviertel Jahr Kapitän. Und hast insgesamt wie viele Stunden
kann
im
ich dir gar
Kopf?
nicht
Nee.
sagen. Insgesamt 4.500, knapp
4.500.
fünf.
Ja. Was
Ja.
ja schon echt viel ist, finde ich. Und also kann man schon sagen. Auf meinem PPL sind 500 Stunden knapp.
Ja gut, aber du hast ja
So.
selber 500 PPL-Stunden, haben mich ja ganz viel Geld
Die haben mich
gekostet.
ganz viel Geld gekostet, aber.
Aber ja, und was ja auch schön ist, dieser Weg zum Kapitän, Ich habe ja 6 Jahre lang immer gedacht, dass der Kollege links das Gleiche macht, die Kollegin links das Gleiche macht. Und jetzt ist man auf der anderen Seite der Macht. Und plötzlich hast du ein komplett anderes Bild. Ein komplett anderes Bild von dem Tag, ein komplett anderes Bild von dem, was dir wichtig ist, wo ich mich früher darüber gefreut habe, eine Gusting 35, 45 Knots Crosswind-Landung zu machen, sage ich mir heute, das ist zwar schön, wenn das klappt, aber es ist viel schöner zu wissen, dass du einen Flugplatz dir vorher ausgesucht hast, den du nach einem Windchill-Escape-Manöver, nochmal einem Windchill-Escape-Manöver und einem Alternate, wo du das gleiche nochmal machst, mit 3 Anflügen trotzdem noch safe landen kannst und die Operation clean hältst und safe hältst, weil das oberste und wichtigste Prinzip ist, der sichere Transport von unseren Passagieren und von der Crew und vom Flugzeug. Alles andere ist egal. Ob du jetzt landest, wenn du nach Prag willst und aber vielleicht in Hamburg bist, das ist vielleicht für dich eine kleine
Da würde ich nicht
Inconvenience.
klatschen nach der Landung.
Ja, da wäre vielleicht eine kleine Inconvenience, aber du bist sicher unten. Und die Passagiere auch auf Trab zu halten und zu informieren. Und da haben wir auch ein paar Geschichten in der kurzen Zeit schon, oder ich, die ich dir schon erzählt habe, die wir euch vermitteln werden. Das werden wir auch mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen
Ja.
machen. Da gab es eine ganz spannende Geschichte. Und wir sind jetzt hier eigentlich auf dem Podcast umgestiegen. Oder vielleicht auch parallel, wir wissen es noch
Parallel
nicht.
finde ich ja schon. Also.
Weil eben ich jetzt hier in Marrakesch bin und du mich jetzt hier besuchst. Also wir sind physisch beieinander vor Ort. Deswegen ist auch die Tonqualität heute wahrscheinlich
Also ein
ein bisschen.
bisschen Hotelzimmer, aber
Ja.
das wird dann auch besser, denke ich mal.
Ja.
Da fällt uns noch was ein. Also Ideen haben wir schon genug.
Ja.
Aber wir müssen einfach mit der ersten Folge anfangen, sonst hat das, also
So ist
sonst
es.
wird das nichts.
Und das Schöne ist ja, da wir das Medium gewechselt haben, können wir das Ganze, was wir euch nochmal erklärt haben, eigentlich nochmal erklären und sagen, es ist wie einfach nochmal neu durchgespült. Ne?
Ja.
Meisterwarnung, die Cockpit-Chroniken. Nein, ohne die.
Oder die haben wir
Gesagt,
gesagt.
was ist das?
Meisterwarnung, Cockpit-Chroniken.
Genau, Meisterwarnung, Cockpit-Chroniken. Genau.
Das finde ich ziemlich spannend.
Ja.
Ich bin schon sehr, sehr gehypt, was so passiert mit unserem Podcast.
Ja.
Und auch was du so für Geschichten mitbringst als kann man noch sagen, frischer Kapitän oder sagt man das dann?
Doch, man ist,
Ja.
man, ich würde mich immer, ich, also es ist, ich glaube, es wäre vermessen, wenn die Stundenzahl noch vierstellig ist, zu sagen, man ist erfahren. Weil wann ist man denn erfahren? Jeder Tag ist ja neu. Man muss diesen Job jeden Tag mit neuem Respekt begegnen. Vor allem jetzt, weil wenn du jetzt nach links schaust, da sitzt niemand mehr. Früher hast du nach links geschaut und hast dann, ach, hast halt mal ein Overspeed. Ist doch nicht so schlimm, hast du halt mal dies, hast mal jenes. Du siehst dann noch, dass deine Arbeit nach einem Overspeed noch lange nicht vorbei ist. Dann gehst du nach Hause, schreibst Air Safety Reports, überlegst, was hast du gemacht, schaust dir die OFDM, die Operational Flight Data Monitoring Sachen an. Schaust dir den Flug an, wie er abgelaufen ist, hast du was falsch gemacht, musst dann noch Gespräche mit dem Stationskapitän führen, musst vielleicht dich auch erklären, warum du wie gehandelt hast. Also der Tag ist dann nicht vorbei. Als FO, Tschüssikowski nach dem
Ja.
Flug.
Obwohl, wenn der Pilot Flying war, der
Ist
muss dann
egal.
nichts
Nein,
sagen, warum
nein.
er so
Weil,
schnell war.
nein, nein, die Gesamtverantwortung des Fluges liegt ja bei dir als Kapitän. Ne?
Und was ist denn das Schöne am Kapitän sein? Für dich?
Dass du entscheiden kannst, wie der Tag läuft. Dass du weißt, wie viele schlechte Tage du mit manchen Kapitänen hattest. Und dass du weißt, so möchte ich nicht werden. Und dass du dich nicht mehr rechtfertigen musst, wenn du dir mit einer Sache unsicher bist. Und dass du auch eine Ausbildung genossen hast, die dich dazu befähigt, überhaupt Kapitän zu sein. Es ist ja nicht so, dass du 5-mal in den Sim gehst und danach bist du Kapitän, sondern du musst ja extrem viel lernen. Für mich war das, ich glaube, der härteste Teil der Ausbildung. Da ist das Type-Rating auf die 737 lächerlich da verglichen
Ja.
damit gewesen. Und du kannst die Leute lesen, du kannst die Leute abholen mit dem, wie du das machst. Du kannst den Tag so gestalten, wie du es eigentlich willst und die Operation. Wenn du dich mit was nicht wohlfühlst, dann hast du natürlich jetzt noch mehr die Möglichkeit, da Einfluss drauf zu nehmen. Klar hast du doch das auch als FO. Ne? Dir gefällt den Passagier nicht, weil er zu betrunken ist. Der Kapitän hat früher vielleicht gesagt, ja, ist doch egal, den nehmen wir jetzt mit, die Kabine sagt nichts. Du sagst, nee, ich habe den gesehen, der hat sich gerade eine Flasche Whisky noch hier geäxt, weil er sie nicht an Bord trinken darf. Den nehme ich nicht mit. Das ist deine Entscheidung. Musst du nicht. Musst du nicht mitnehmen. Ne? Und das heißt, ja, du hast einfach mehr Verantwortung am Ende.
Ja.
Und das ist natürlich was, das will jeder FO irgendwann mal, nach links nicht rutschen. Ich finde diesen Begriff nach links rutschen, das höre ich ganz oft, den finde ich total verkehrt. Man rutscht nicht nach links. Das ist
Richtig,
eine, das ist
ja.
eine, das ist eine wissenstechnisch eine Wand. Platztechnisch ist es ein Rutschen. Aber wissenstechnisch ist es massiv, was aufgebaut werden muss. Und auch in Erfahrung.
Willst du
Und
für über deinen, erinnerst dich noch an deinen ersten Flug, wo du quasi als
Horror.
fertiger Kapitän warst? Also das
Absoluter.
erste Mal alleine quasi ohne Safety, also ist so ein Safety
Na,
Pilot vorher mit
nein, kein
dabei, ne?
Safety Pilot, aber in Line-Trainer.
Line-Trainer.
Und das war tatsächlich mit einem FO, der auch super neu war. Der war nicht ganz neu, weil das darfst du nicht, du darfst nicht zwei neue Piloten zusammenfliegen. Und das war an einem Tag, wo super viel Wind war. Also Scherwinde in der Luft, sagen wir, also keine Scherwinde, aber Winde mit einem hohen Shear-Faktor. Sprich, beim Shear-Faktor sehen wir auf dem Flugplan, da wird quasi die Luftbewegung 2000 Fuß drüber und drunter angeschaut. Und wenn die Luftbewegungen relativ zueinander unterschiedlich sind, also große Unterschiede sind, dann ist der Shear-Faktor hoch, dann ist die Chance auch hoch, dass du natürlich beim Flight-Level-Wechsel oder auch so unter Umständen starke Windschwankungen hast. Und da mussten wir so weit sinken, weil das bei uns tatsächlich so war. Wir hatten Moderate Turbulence. Man hört ja immer so, ja, aber Moderate Turbulence ist ja eigentlich schon, also eigentlich ist alles light to moderate, ja. Und wir mussten dann so weit runtersinken, dass wir in
Moderate ist dann
Bas
schon ganz schön, ne? Ist
Moderate
schon,
knallt schon,
ja.
ja. Ne, die Definition, die ICAO-Definition brauche ich euch jetzt nicht vorlesen, aber also
Man
mit
fühlt es ja
Moderate,
eh bloß, wo du sagst,
ja,
ist, warum
es
es denn
ist
schön
Rums,
aussieht,
ja.
ja.
Aber wir mussten sinken, um einfach mehr Margin zu haben für Over- und Underspeed und sind dann eben so weit gesunken, dass wir Barcelona Radar nicht mehr auf den Funk gehört haben und die uns dann auf Guard gerufen haben und das am ersten Tag des Fluges als Kapitän. Also das war für mich schon anspruchsvoll. Und das sind alles so Geschichten. Jetzt leuchtet dein Headset gerade rot, jetzt leuchtet nicht mehr rot.
Headset, ja, das ist gerade. Nee, nee, alles gut. Geht ja.
Okay, gut. Also unsere Technik müssen wir ja heute,
Ah, ne, das kommt noch.
das kommt noch.
Erzähl mal, wie das, also du bist früh aufgestanden. Wahrscheinlich hast du nicht geschlafen die Nacht.
Ich habe
Fang
nicht
mal an, fang
geschlafen.
mal
Ich
an.
kann, weißt du, was das
Fang, ich möchte
Größte?
gerne
Das war
so
in Memmingen. Mein erster
ja.
Flug war in Memmingen. Und den habe ich freiwillig angenommen. Ich hatte eigentlich frei. Und den habe ich angenommen, damit ich direkt nach meinem finalen Line-Check als Kapitän, wo du dann quasi den Brief bekommst, dass du bei der Airline als Kapitän fliegen darfst. Den habe ich freiwillig angenommen, weil ich 2 Wochen Zeit hatte, bis ich meinen normalen ersten Flug hatte. Ich wollte aber nicht so lange nicht fliegen. Ich habe nicht geschlafen. Ich dachte, Memming, das ist ja Self-Maneuvering Stance, da musst du selber rausrollen, da musst du einen Backtrack machen auf der Bahn. Im Backtrack machst du im Line-Training, aber es ist natürlich mit Tränen auf der Bahn, tust du einmal falsch zielen. Ich habe einfach trotzdem Angst gehabt. Und dann habe ich mir überlegt, warum brauche ich keine Angst haben? Weil ich weiß, dass ich die Ausbildung durchlaufen bin, weil ich weiß, dass ich es sehr gut abgeschlossen habe, weil ich weiß, dass wenn irgendwas nicht passt, das Beste ist, kurz durchzuatmen, zu gucken, wo ist das Problem, sich Zeit zu nehmen und auch die Zeit notfalls einzukaufen. Und wenn du irgendwo nicht weiter weißt beim Rollen, dann sagst du dem Tower, wo geht's denn hier lang? Und das ist auch was mit Erfahrung. Du wirst lockerer im Akzeptieren von Kritik und auch im Zugeben von Fehlern. Das ist so eine ganz coole Sache eigentlich. Also wenn du als Kapitän noch Angst hast, Fehler zuzugeben, die du ja auch machen wirst, die sind halt nicht mehr wirklich safety relevant. Die können natürlich auch passieren. Aber du kannst dir Zeit einkaufen und du kannst besser mit so Sachen umgehen, wo du hingegen als neuer FO vielleicht nicht geneigt bist zu sagen, ach Mist, das müsste ich im Type-Rating noch wissen, aber ich habe es vergessen. Beispiel wäre, mach mal auch in einer der nächsten Folge, hatte ich eine ganz nette Geschichte mit einem No-Engine-Bleed-Takeoff, wo der FO nicht mehr wusste, wie die Procedure geht, aber das erklären wir auch ein andermal.
Erklärung.
Ja.
Aber ich bleibe trotzdem mal dran. Du bist, also das Briefing ist bei euch in der Kabine, ne? Ihr habt da keine Räume oder so, ne? Das Briefing,
Im Crewraum oder am
Crewraum
Flugzeug,
oder am
ja,
Flugzeug.
in der Kabine.
Und das hast du ja wahrscheinlich auch dann das erste Mal mitgemacht, oder macht man das als FO auch?
Das machst du im Line-Training ja auch, als Kapitän. Aber die Station, wo ich mein Line-Training gemacht habe, das waren sehr, sehr erfahrenes Kabinenpersonal. Und das, wo ich meinen ersten Flug als Kapitän hatte, war, sage ich mal, Durchschnitt. Da waren ein paar ganz neue dabei, zwei, und eine erfahrene und ein Mittel. Und das ist natürlich auch was anderes, weil diese Sprachbarriere, eine andere ist. Und du merkst plötzlich, du verwendest Begriffe, die hast du im Line-Training immer verwendet und die nicken. Aber die nicken an Stellen, wo du eigentlich gar nichts gesagt hast. Die nicken nicht an den Stellen, wo es wichtig ist. Das heißt, du achtest super stark auf so Signale von deinem Gegenüber, mit dem du kommunizierst, wo du es noch kannst, quasi. Weil sonst haben wir nur ein Intercom. Aber in dem Moment, wenn ich weiß, im Briefing, die nicken an den Stellen, wo es gar nichts zu nicken gibt, dann weiß ich später, dass man auch vielleicht anders mit denen reden muss.
Ja. Und fühlst du, hast du dich da, also als quasi Chef von dem Flieger, also das ist im Prinzip jetzt dein Flieger bei dem ersten Flug so gefühlt, oder war dir das alles überhaupt, also im Prinzip bist du ja als Kapitän, gehörte ja quasi in dem Moment der Flieger und die Besatzung.
Also mir ging
Also
die
als
Düse.
Chef.
Wenn du wissen willst,
Ja,
mir ging die
will ich
Düse.
wissen.
Ja. Also Windeln habe ich nie gebraucht, aber ich hätte es. Ja,
Ja.
so ungefähr. Also natürlich, klar, nein. Du bist vorbereitet, du machst das so, wie du es gelernt hast. Aber die erste Fahrt nach der Fahrschule ist doch auch besonders. Ja.
Vergisst man auch nicht.
Nee. Und der erste Flug, den vergisst du auch nicht mit dem FO. Und du bist dafür ausgebildet, das passt alles, das musst du dir auch immer sagen. Aber natürlich wird der erste Tag nicht so effizient ablaufen wie vielleicht nach 10 Jahren Kapitän. Aber ist auch egal. Es geht nicht um Effizienz. Es geht immer um Sicherheit. Das ist A und O. Und diese Sicherheit kaufst du dir als Kapitän durch Zeit ein. Ich glaube, diese Frage, die du gestellt hast, ist noch relevanter für Kadetten, die einen ersten Flug mit einem Kapitän nach dem Line-Training haben, weil du ja gar nichts weißt.
Okay, ja.
Weil du weißt nicht, ist der hektisch, hat er keinen Bock? Hat er Bock? Der ist ja auch nicht ausgebildet zum Trainieren. Und da musst du dich dem Pace des Kollegen anpassen. Aber als Kapitän, wenn du neu bist, du hast deinen eigenen Pace. Wie ich immer das Briefing begonnen habe, die ersten Male war, Leute, wenn wir heute zu spät sind, tut mir sehr leid. Wenn wir irgendwo nicht zurückkommen, weil wir irgendwo ein Overnight haben, dann zahle ich das Essen. Ne? Und da hast du die Leute sofort aufgegabelt. Du hast einen kleinen Witz mit reingebracht und du hast natürlich auch ehrlich gesagt, dass du neu bist und dass, wenn was langsamer geht als sonst, dass du dafür auch verantwortlich bist und dass es heute an dir liegt. Und damit gibst du aber auch der Kabinenbesatzung das Wissen, hey, es ist okay, mal zu sagen, ich weiß was nicht. Ich bin langsam. Denn dass wir als Piloten vorne, wir erwarten immer, dass die Kabine so schnell ist, wie wir es wollen. Aber da gibt es ja auch mal neue Leute. Gibt es auch eine neue Kabinenchef, Kabinenchefin oder einen ganz, ganz neuen, ausgecheckten Purser, der jetzt seinen ersten Flug hat, der ist auch nervös. Aber das akzeptieren wir dann als Piloten vielleicht nicht, beziehungsweise habe ich auch schon Kapitäne gesehen, die das nicht akzeptieren. Und da hast du natürlich als Kapitän die Möglichkeit, erstens dem zu vermitteln, es ist okay, langsam zu sein, man muss es nur sagen. Und wenn zu mir die Kabinenbesatzung sagt, hey, du, ich bin jetzt neu hier auf der Stelle, oder aber ich hatte Parental Leave, ich war in Elternzeit, ich war ein halbes Jahr nicht dabei, wenn irgendwas nicht ganz passt, bitte sag's mir. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt in der Fliegerei, Kommunikation. Und nicht die Effizienz.
Ja, da gibt es ja auch Geschichten mit Kommunikation. Also, wo die nicht so gut funktioniert hat, wie sie funktionieren sollte.
Absolut. Ganz interessantes Beispiel ist so ein Absturz einer 737 Cargo-Maschine, wo der F und der Kapitän sich beide sehr gut kannten, sehr erfahren waren. Und die hatten einen Engine Stall, beziehungsweise ein Engine Severe Damage auf Triebwerk 2, haben nicht ihre Verfahren angewendet. Und über so Fälle werden wir ja auch reden, wenn wir die Podcasts weitermachen und dann detailliert analysieren. Und im Prinzip haben sie dann das falsche Triebwerk abgeschaltet und haben einfach durch Confirmation Bias, auch so ein CRM-Punkt, haben dann einfach gedacht, weil sie nicht kommuniziert haben, dass das andere Triebwerk defekt ist, was eigentlich noch funktionstüchtig war, sind ins Meer gestürzt, nichts passiert, also der Flieger war Schrott, aber beide Piloten haben überlebt, zum Glück. Ne? Aber aus so Sachen lernt man, und das sind so ganz viele Fälle, die wir da auch beleuchten werden.
Es gibt auch, ich habe auch schon, also mir fällt jetzt gerade nicht genau ein, aber so zwischen Kabine und Cockpit, wenn die telefonieren und die erzählen, was in der Kabine gerade passiert.
Ja.
Und es kommt aber komplett falsch an, weil
Ja.
es eben vielleicht unter Umständen die falschen Wörter sind, oder die Stimme zu aufgeregt ist, dabei ist gar nichts. Und du hörst das vorne schnell, hast genug nebenher zu tun und kriegst aber das nur so 80, 85% mit. Und da passiert, glaube ich, auch bestimmt hin und
Ja,
wieder
habe ich
was.
auch schon
Ist
was.
vielleicht jetzt nicht sicherheitsrelevant immer, aber.
Habe ich auch was. Interessante Sache, dass du das ansprichst. Bei der 737 sind ja außen die Door-Handles. Und es ist ganz leicht, wenn man die Tür öffnet und man einen neuen FO hat, dass der vielleicht die Door-Handles nicht wieder richtig einrastet. Und wenn die aber nur ein kleines Stück rausschauen, musst du die Tür nochmal öffnen, beziehungsweise es muss von außen jemand ran und diesen Door-Handles stören. Und das war bei der A1-Door, also hinten, wo die Treppe eh immer rankommt. Das heißt, das Bodenpersonal hat die Tür falsch geöffnet, die war nicht eingerastet. Wir waren kurz vorm Zurückdrücken. Der Kollege, der den Pushback macht, hat den Walkaround gemacht und hat gesehen, dass dieser Doorhandle nicht drin ist. Und ich habe die Kabine angerufen und gesagt, wir müssen die Tür nochmal öffnen. Normalerweise müssen die Slides, die notrutschen, in dem Moment dürfen die noch nicht gearmt sein, scharf geschaltet, weil wir von dem Bodenpersonal noch nicht die Info bekommen haben, dass die Area um den Flieger clear ist. Sprich, wenn
Okay.
die Rutschen gearmt sind, darf keine GPU mehr dran stehen, irgendwas, wo die Rutschen ausfahren können. Aber manchmal kann es ja vielleicht sein, und das war nur reine Vorsicht, dass die Slides vielleicht doch schon geahmt wurden, weil die Kabine vielleicht nicht die Procedure befolgt hat. Und das ist was du als Kapitän wissen musst. Jeder will dich umbringen, den ganzen Tag. Jeder will dich umbringen. Und du musst bei jedem hinterfragen, ob der nicht gerade, wenn er dir den Kaffee bringt, dich eigentlich umbringen will. Ja? Und das heißt, ich habe die Kabine angerufen und habe sie gefragt, könnt ihr bestätigen, dass die Slides nicht geahmt sind? Can you confirm, the slides are disarmed? Und da kam zurück, ja, wir armen die Slides. Yes, we arm the slides. So. Haben Sie jetzt gesagt, yes, we armed the slides? Yes, we armed the slides. Sprich, habe ich durch meine Frage das Armen ausgelöst, obwohl vielleicht eine andere Phrase richtig gewesen wäre, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Und der Voice Recorder ist dann mein guter Freund und ich habe gesagt, no, no, please confirm, the slides are disarmed. The slides are not armed. We have to open the R1 door. I need you to tell me that the slides are not armed. Und dann war es verstanden. Und so kann in der Hektik, weil hinten ein anderer Ablauf ist, kann in der Hektik einiges passieren. Und vielleicht auch meine Frage war nicht richtig, weil die Slides hätten ja gar nicht geahmt sein dürfen. Vielleicht hätte ich diese Frage auch nicht stellen sollen und habe das erst dadurch ausgelöst. Aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Und das kann man nur durch Zeit einkaufen, sich lösen, dieses Problem. Und
Ich glaube, diese Rutschen sind auch nicht ganz ungefährlich,
die
wenn die
sind.
irgendwie plötzlich ausfahren, ohne dass man das nicht, also
Ja.
ohne dass das nicht Absicht ist.
Ja, das, ja, mit Sicherheit, ja, definitiv. Ja, aber so sind so Sachen und das passiert halt. Letztens war das wieder, ich muss wieder, ist das nicht wieder Air France?
Wir
Ich
dürfen
hab was
Air
gegen
France
Air
nicht so
France.
bashen,
Nee,
glaube
dürfen
ich,
wir
ja.
nicht. Das machen sie schon selbst. Aber war das nicht ein Kapitän? Nein, das war British Airways. Entschuldigung, aber es ist fast das Gleiche. Nein. British Airways hat es geschafft. Der Kapitän wollte noch schnell Papierkram den Dispatcher geben. Die Slide war gearmt. Da dürfen wir gar nicht mehr die Cockpit-Tür aufmachen. Wenn die Slides gearmt sind, dann heißt es auch, dass die Cockpit-Tür verschlossen ist und verriegelt. Hat die Tür vorne aufgemacht, bumm, Rutsche ausgefahren. Absoluter Anfängerfehler. Es gibt dieses Saying, they are the ones who have and they are the ones who will. Also, es wird jedem irgendwann mal ein Fehler passieren, aber wenn man das so liest, es ist vermeidbar, indem man einfach sagt, kauft euch Zeit ein, nehmt das Delay in Kauf, da sind halt die Passagiere vielleicht ein bisschen angepisst, aber die Operation ist safe. Und das ist das, was man bei uns lernt und worauf man auch im Line-Training ausgebildet wird, wo man bei uns sagen muss, dass das Line-Training relativ hart ist. Du hast nur eine Chance. Wenn du es nicht schaffst, dann ist Retraining als FO. Und
Warum ist da Retraining als FO? Denn du bist ja ein FO gewesen
du
vorher.
bist ja aber schon von links geflogen, du hast den SIM bestanden, du hast die Ausbildung im Line-Training von links gemacht und du kannst nicht einfach wieder von rechts fliegen dann. Du brauchst dann nochmal Line-Training von rechts und du kannst dich wieder neu bewerben nach einem Jahr, aber du musst den gesamten Prozess mit Assessment, mit Interview, ist ja wie eine neue Bewerbung, also es ist wie, als würdest du dich bei einer neuen Airline bewerben, musst du nochmal von vorn machen. Und das sagt die Airline bei uns, weil sie ja eine große Statistik haben, dass früher, als die FOs vielleicht beim nicht geschafften Line-Check zum Kapitän nochmal ein paar Sektoren zum Üben bekommen haben, und schreibt uns in die Kommentare drunter, wenn ihr was nicht versteht, da können wir beim nächsten Mal auch drauf eingehen, wenn jetzt hier zu viele Fachbegriffe sind und die
Ich weiß gar
Leute
nicht, ob
sind.
es Kommentare gibt beim
Beim
Podcast.
ersten kann man nicht Kommentare drunter, klaro.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Wir nehmen das jetzt
Kriegen
ja
wir mal noch
auf.
raus, wie das
Wie
geht.
lädt man das hoch? Verteilt man das dann über Napster oder so? Oder LimeWire? So hieß denn das früher? Oder E-Mule?
Ja.
Mit einem
Oh,
Virus?
ICQ.
ICQ? Nein,
Nee, da
aber
findet man noch eine. Weil.
Da hat die Airline eine große Statistik drüber und haben eben festgestellt, dass die FOs, die zum Kapitän werden wollten, die neue Sektoren bekommen haben, weil sie es nicht in der Zeit geschafft haben, statistisch mehr safety-relevante Ereignisse in dem ersten Jahr nach dem Upgrade hatten. Und da sagt die Airline deswegen, nein. Und wir hatten uns ja auch mal mit einem befreundeten, ja, befreundet ist zu viel gesagt, Bekannten, aber nein, man muss ja immer sagen, befreundet zum Networking hier, befreundeten Streamer unterhalten, der beim Kranich fliegt und sagt, nee, du kriegst einen zweiten Line-Check, einen dritten auch und notfalls auch einen vierten. Bei uns ist einmal vorbei, ist vorbei. Ne?
Das
Und
ist schon ein
ja.
harter Beruf, glaube ich.
Ja, absolut. Also ich fand es auch, also der finale Line-Check war bei mir jetzt gar nicht so schlimm, weil ich einfach mir sicher war. Und diese Confidence, die du aufbaust, ist auch das, was am Ende relevant ist. Wir reden ja ganz schön viel über Technik heute. Wir sind schon bei 47 Minuten. Haben wir Episode 1 von Meisterwarnung
Cockpit-Chroniken.
fertig?
Haben wir noch was zu erzählen
Wir haben ganz
für die
viel zu
erste Folge?
erzählen, aber wir haben jetzt so viele Themen angerissen. Und das ist ja hier unser, jetzt kommt's, unsere Pilot-Episode.
Ja.
Und ich glaube, mit diesem dummen Witz, wir dürfen ja nicht am Anfang so viele dumme Witze machen, die werden ja noch
Nee, die
später
werden
folgen.
eh, naja, also dummer
Boah,
geht immer.
also dümmer geht immer. Das haben wir schon bei unseren Streams bewiesen.
Ja.
Und das war das Bett, was geknarzt hat. Das ist ja auch so eine Geschichte. Es gibt manchmal so Sachen im Cockpit, auch wenn wir einen Recirculation-Fan haben, auch wenn die Packs eine hohe Leistung haben, es gibt Sachen im Cockpit, wo du durch musst. Und was darüber muss man auch vielleicht
Da
nochmal
müssen wir
reden.
vielleicht auch mal reden, ja.
Und wir haben auch viele Nationalitäten
Ja.
und auch mit vielen verschiedenen Essgewohnheiten. Und jetzt bin ich Vegetarier. Und wenn du da einen Kollegen hast, der da vielleicht gerade sein Lachsfilet sich aufmacht, dann stellst du dir auch die Frage, wenn das Essen noch nicht offen ist und du es noch riechst, dass du
Ja,
hoffst,
und
dass
ich
es
meine,
noch. Oder wenn du was riechst, was so riecht, dass du vielleicht denkst, oh Gott, hoffentlich ist das Lachsfilet.
Und das 737 Cockpit ist eben auch recht eng eigentlich, ne?
Ja, das 737-Cockpit ist eng, aber ich bin 1,96 und finde gut Platz drin. Und dieses Argument, das zählt ja immer nicht.
Gut, sitzt erste Reihe, ne?
Ich sitze erste Reihe, ja, mit Lammfell.
Mit Lammfell.
In diesem Sinne würde ich sagen,
Ja.
schauen wir mal, wie das ankommt. Sollen wir weitermachen? Lass uns ein Follow da.
Ja.
Oder sollen wir es sein lassen? Sollen wir wieder auf die Twitch-Streams zurückgehen?
Oder beides.
Und vielleicht schaffen wir es im nächsten Podcast mal darüber zu reden, warum du überhaupt hier bist, was wir hier so alles gemacht haben
Ja, das machen wir unbedingt.
und wie lange ich da bin und wie das Leben hier so aussieht. Und wir reden auch ein bisschen über Technik. Jetzt haben wir euch
Ja.
mal erstmal versucht, ein bisschen anzufüttern und gucken mal, wie es läuft.
Ja, ich hoffe, es gefällt euch.
In diesem
In
Sinne
diesem Sinne.
verabschieden wir uns von unserem Podcast
Meisterwarnung.
Cockpit Chroniken. Ich bin Stefan.
Ich bin Tobi.